würdig ist und ihm in allem wohlgefällt. Fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend in der Kenntnis Gottes. Gekräftigt mit aller Kraft, gemäß seiner herrlichen Macht, zu allem Ausharren und Langmut, dem Vater danksagend mit Freude, der euch dazu qualifiziert hat, am Erbe der Heiligen im Licht teilzuhaben. Er hat uns gerettet aus dem Machtbereich der Finsternis, indem er uns transferiert hat in das Reich seines geliebten Sohnes, indem wir die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden.
Man kann die heutige Predigt, auch den Bibeltext, der ihr zugrunde liegt, in einem Wort zusammenfassen. Betet. Betet. Betet für die Gemeinde, wenn man es in vier Worten sagen möchte. Betet für die Gemeinde. Betet für die Gemeinde vor Ort und betet für die Gemeinde in aller Welt. Betet für die Gemeinde als Ganzes. Und betet für die Gemeinde als Einzelne, als Geschwister. Und deswegen möchte ich dich zu Beginn fragen, wie denn dein Gebet für die Gemeinde aussieht, ob du da Gewohnheiten hast, ob du vielleicht für manche Gemeinden oder für manche Geschwister regelmäßig betest. Ganz interessant auch die Frage, wofür beten wir, wenn wir für andere beten? Was ist denn der Inhalt unserer Gebete? Wofür danken, wofür bitten wir Gott? Ich denke, es ist uns allen klar, dass Gebet eine Aufgabe ist, die alle Christen von Gott bekommen haben. Aber was mich noch viel mehr beschäftigt, ist die Frage nach der Motivation. Dass wir die Aufgabe haben zu beten, das wissen wir. Aber was motiviert uns denn dazu? Was setzt uns denn wirklich in Bewegung, um zu beten? Was ist der Motor für Gebet? Und ich weiß nicht, wie es deinem Motor geht. Ein Motor im Winter kann ja einfrieren. Man kann auch im Leben so Schweres erleben, dass der Motor stottert, dass man aufhört zu beten für eine Zeit. Oder man betet wenig, immer im ersten Gang. Oder der Motor ist warm gelaufen. Man betet gerne und immer wieder. Und heute spricht der Apostel Paulus über den Inhalt unserer Gebete für die Gemeinde und dann sagt er, was der Motor sein darf, damit wir motiviert sind zu beten. Wir haben ja letzte Woche begonnen mit dem Kolosserbrief. Johannes hat eine sehr gute Predigt gehalten über den Anfang und hat auch die historischen Umstände sehr gut erklärt, die Entstehungsgeschichte dieses Briefes. Und ich möchte es nur kurz zusammenfassen und einen Aspekt vertiefen. Den Brief hätte es nicht gegeben ohne Paulus, das ist klar, aber auch nicht ohne Epaphras. Der Epaphras war ein Bürger aus Kolossee, der in Ephesus, einer großen Metropole, den Paulus getroffen hat. Wahrscheinlich hat er dort das Evangelium gehört, ist gläubig geworden und ist zu einem Mitarbeiter von Paulus geworden, einem geschätzten Mitarbeiter. Gemeinsam haben sie sich für das Evangelium in Ephesus eingesetzt. Aber dann kam die Zeit, als Epaphras nach Hause ging, in seine Heimat, in das Lykostal, und er hat das Evangelium mitgenommen und es sind mindestens drei Gemeinden entstanden. Eine Gemeinde in Laodicea, eine in Hierapolis und eben auch eine in Kolossee. Diese Gemeinden waren jung, vieles war umkämpft und schwierig, es gab auch Grund zur Freude. Und nach einiger Zeit, wir wissen nicht wie lange, machte sich Epaphras auf den Weg zu Paulus und wollte ihm berichten, was geschehen war. Anrufen konnte er ihn ja nicht, Brief schicken wollte er nicht, er wollte ihm wahrscheinlich persönlich erzählen von diesen drei Gemeinden, von den Menschen, die gläubig geworden waren. Und er trifft Paulus, wir wissen nicht wo, in welcher Stadt, aber er trifft ihn im Gefängnis. Der Apostel Paulus ist im Gefängnis. Und das möchte ich vertiefen, weil ich hier eine Pandemie-Ähnlichkeit sehe beim Nachdenken über das Gefängnis. Gefängnis bedeutet ja Freiheitsverlust. Gefängnis ist Ausgangssperre ultimativ, rund um die Uhr. Und wenn du im Gefängnis bist, dann kannst du nicht treffen, wenn du willst. Gefängnis für den Apostel Paulus hat, glaube ich, auch bedeutet eine gewisse Ungewissheit. Ich denke nicht, dass der Strafvollzug wie bei uns funktioniert hat, dass er einen Bescheid bekam mit so und so vielen Tagen Aufenthalt. Er wird nicht gewusst haben, wann er wieder freikommt. Und diese Ungewissheit und diese Isolation war sicher belastend. Wann würde er freikommen? Und eigentlich ist das Gefängnis, und ich glaube, da stimmen wir überein, Corona hoch 2 oder Corona hoch 3, ein viel größerer Freiheitsverlust, viel mehr Isolation, größere Ungewissheit und Leid. Und die große Frage ist, was hat Paulus getan in dieser Zeit im Gefängnis? Wir wissen, er hat Besuch bekommen von Epaphras, auch von Timotheus. Er hat diesen Brief geschrieben, aber vor allem hat er gebetet. Er betete im Gefängnis. Das ist etwas, Gebet kann einem niemand wegnehmen, egal in welcher Situation. Und wahrscheinlich auch deswegen beginnt der Kolosserbrief mit einem langen Gebet. In den Versen 3 bis 8 dankt Paulus Gott für das Evangelium, wie es nach Kolossee gekommen ist, dass die Geschwister dort es gehört und verstanden und angenommen haben und dass es Frucht bringt, Glauben, Liebe, Hoffnung. Und heute in den Versen 9 bis 14 bittet er für die Geschwister in Kolossee, die er gar nicht kennt. Und er sagt ihnen in Vers 9, deshalb hören auch wir von dem Tag an, da wir von euch gehört haben, also seit der Epaphras im Gefängnis zu ihm kam, nicht auf für euch zu beten und zu bitten. Auf einer ganz einfachen Ebene sagt er, ich bete für euch. Ich bete für euch ständig. Und dann sagt er ihnen auch, wofür er betet. Und ich glaube, Paulus will hier ein Vorbild sein. Und sein Vorbild ist wahrscheinlich Jesus, der zu den Jüngern auch gesagt hat, ich habe für euch gebetet. Und ihnen dann den Inhalt seines Gebetes sagte. Und was ich da mitnehmen möchte für uns, bevor wir in den Text einsteigen, ist, dass es okay ist, ja, es ist sogar gut und richtig und ermutigend, Geschwistern zu sagen, ich habe für dich gebetet. Ich bete für dich. Und dann noch hinzuzufügen, wofür man gebetet hat. Hin und wieder wird mir das gesagt und es war noch nie entmutigend zu hören, dass jemand für mich betet. Wir dürfen einander sagen, dass wir füreinander beten. Und wir wollen ja in unseren Beziehungen tiefer gehen. Und ein Weg für Tiefe in Beziehung ist das Gebet füreinander. Und Gebet füreinander, das sehen wir hier beim Paulus, das soll kein Geheimnis sein. Darüber darf man reden. Ich habe für dich gebetet. Das, Punkt, Punkt, Punkt. Paulus betet unglaublich komplex. Bitte betet nie so, wenn jemand zuhört. Weil das kann man nicht verstehen. Die Verse 9 bis 14 sind ein einziger Satz, total verschachtelt und komplex. Auch in der Übersetzung wollte ich dem treu bleiben und habe einen deutschen Satz gemacht. Aber ich möchte ihn jetzt doch aufteilen in drei Teile, weil uns dieser eine Satz sonst überfordert. In den Versen 9 und am Beginn von Vers 10 gibt Paulus den Inhalt, das Ziel seines Gebetes wieder. Und in den Versen 10 bis 12 erklärt er den Inhalt mit 4 Eigenschaften. Und dann am Ende in den Versen 12, 13 und 14 erklärt er den Motor seines Gebets, das Evangelium in mehreren Aspekten. Und ich möchte jetzt noch kurz beten, dass Gott uns jetzt die Augen öffnet für das, was er uns sagen möchte durch dieses Gebet. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der spricht. Und du möchtest, dass wir dich verstehen, dass wir deinen Willen erkennen, damit wir ein Leben führen können, wie es dir gefällt. Und deswegen bitten wir dich jetzt um Erkenntnis, dass wir diese Worte von Paulus und Timotheus, die auch Worte von dir sind, an die Christen in Kolossee und an uns, dass wir sie verstehen und dass wir sie dann auch im Leben leben dürfen. Bitte schenke uns Freude und Weisheit in unserem Gebet zu dir. Amen. Beginnen wir Vers 9. Deshalb hören auch wir von dem Tag an, da wir von euch gehört haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten. Paulus betet regelmäßig, intensiv und sehr treu mit anderen. Und von dem können wir ganz einfach den Schluss ziehen, das war ihm wichtig. Er wollte für die Gemeinde in Kolossee beten. Er hatte niemand über sich, der ihm den Auftrag gegeben hatte, du bete jetzt für die Gemeinde in Kolossee. Es war keine Pflicht für ihn, sondern ein Herzensanliegen. Und ich denke, er wollte überall dabei sein, wo Gott wirkt. Im Gefängnis war er ja eingeschränkt. Aber er hat gewusst, Gott wirkt und ich möchte dabei sein. Und der einzige Weg, wie ich dabei sein kann, jetzt in meiner Situation, ist, indem ich bete für diese Christen und Gemeinden, von denen ich weiß, dass es sie gibt. Er war motiviert zu beten von innen heraus. Er hatte, könnte man sagen, nichts Besseres zu tun, als lange zu beten und weit und breit zu beten, sogar für Menschen, die er gar nicht kannte. Dann müssen wir annehmen, dass er für alle gebetet hat, die er kannte. Er wollte beten und er hat gebetet. Im Gefängnis hat man ja Zeit. Wofür betet er? Er betet für die Christen in Kolossee, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet, in aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Paulus betet, dass sie Gottes Willen erkennen. Aber Gottes Wille bedeutet hier nicht das, wie wir ihn normalerweise gebrauchen. Es geht hier nicht um spezifische Führung im individuellen Leben. Es geht nicht um die Frage, wen soll ich heiraten oder wie viele Kinder sollen wir haben oder welchen Beruf soll ich ergreifen oder soll ich dieses Jobangebot annehmen oder welche Entscheidung treffe ich jetzt im Studium oder kaufen wir dieses Haus oder jenes oder ziehen wir dahin oder dorthin. So verstehen wir meist Gottes Willen, sehr spezifisch für uns individuell in einer Situation. Aber hier ist Gottes Wille etwas anderes. Es ist Gottes Plan mit dieser Welt. Es ist Gottes Plan, dass er seinen Sohn sendet, der für Menschen stirbt, der als Retter kommt, der eine Gemeinde formt, die ihm nachfolgt. Wie zum Beispiel im 1. Timotheus Paulus sagt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Oder im 1. Thessalonicher Brief, das ist Gottes Wille für euch, eure Heiligung. Dieses große Ganze, das Vorhaben, die Absicht, der Plan Gottes, das ist Gottes Wille. Und den sollen sie erkennen in aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Und natürlich drängt sich dann die Frage auf, wie geschieht das? Wie erkennt man Gottes Willen? Und das wird uns hier gesagt, weil das Wort erfüllt werden im Passiv steht. Jemand anderer erfüllt sie, erfüllt uns mit dem Willen Gottes. Gott selbst ist es, der uns erfüllt mit seinem Willen, der uns seinen Willen zeigt durch Gottes Geist. Aber natürlich haben auch wir einen Beitrag und den sagt Paulus später, wenn er sagt, das Wort des Christus wohne reichlich unter euch. Und welch einen Raum Gottes Wort in unserem Leben einnimmt, das entscheiden wir. Aber die Erkenntnis schenkt Gott. Ich habe was sehr Ermutigendes gelesen vor 2 Wochen von einem Gefängnisinsassen in der Justizanstalt Stein. Dieser Gefängnisinsasse hat von der Österreichischen Bibelgesellschaft eine Bibel bestellt. Und wenige Monate später bekam die Bibelgesellschaft einen Brief mit mehreren handbeschriebenen Seiten, langen Stellen. Und dann kamen mehr und mehr solcher Briefe, immer mit dem kurzen Zusatz, diese Worte bedeuten mir viel. Der Gefängnisinsasse begann, die Bibel abzuschreiben. Und als die Bibelgesellschaft im Jahr 2010, schon eine Zeit lang her, ein solches Projekt durchführte, die Bibel händisch abzuschreiben, haben sie nicht schlecht gestaunt, als ohne Vorwarnung von diesem Mann aus dem Gefängnis das ganze Neue Testament auf 1000 Seiten abgeschrieben bei ihnen ankam. Mit einem Brief, in dem unter anderem Folgendes stand: Es ist mir ein Anliegen, nach der seelischen Unterstützung, die mir durch die Bibel zuteil wurde, die gute Nachricht an andere weiterzugeben. In der Justizanstalt Stein gibt es eine Buchbinderei, dort wurden die 1000 Seiten gebunden und sind jetzt in Wien ausgestellt. Und das ist die Bibel in Wien bei der Österreichischen Bibelgesellschaft, die am meisten Aufsehen erregt. Wo die Schüler von den Schulklassen, die durchgehen, die Jugendlichen, die Fragen stellen, was das denn sei. Und dieser Mann, den wir nicht kennen, für den wir aber beten dürfen, der hat durch die Beschäftigung mit der Bibel Erkenntnis auch gewonnen. Wissen und Erkenntnis über Gottes Willen. Er hat viel verstanden, da bin ich mir sicher, über Gottes Plan mit dieser Welt. Aber Wissen und Erkenntnis, sagt Paulus dann, ist kein Selbstzweck. Er betet, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet, damit ihr ein Leben führt, das dem Herrn würdig ist und ihm in allem wohlgefällt. Paulus sagt, wir sollen Gottes Willen kennen und Klarheit haben darüber, damit wir gut leben können in unseren Beziehungen, im Beruf, in der Familie, im Umgang mit Geld, in der Verwendung unserer Zeit, im Gutes tun, in unserer Sexualität, mit unseren Hobbys, im Medienkonsum, im Leid, in Entscheidungen, im Umgang mit Feinden, in so vielen Bereichen des Lebens, ja in allem, hilft uns eine Kenntnis von Gottes Willen, so zu leben, wie es ihm gefällt. Und mich erschlägt das fast, damit ihr ein Leben führt, das ihm in allem wohl gefällt. Das ist ein unglaublich hoher Anspruch, oder? Ein Leben, das Jesus dem Herrn in allem wohl gefällt. Und das war das oberste Lebensziel von Paulus. Ich möchte, dass alles in meinem Leben dir gefällt. Und ich denke, für ihn war das kein Zwang. Er hat nicht einmal eine Predigt gehört, dass man das tun soll, und dann war es eine von außen auferlegte Forderung an ihn, sondern es war ein von innen kommender Wunsch, in allem Jesus zu ehren. Und er sagt hier, dieses Lebensprinzip gilt nicht nur für ihn, sondern für alle, die zu Jesus gehören. So sollt auch ihr leben, alle, die zu Jesus gehören, dass alles in eurem Leben ihm gefällt. Und über das habe ich viel nachgedacht diese Woche, weil es mir ein völlig fremdes Prinzip ist. Und ich denke, das gilt für uns alle. Wir leben im 21. Jahrhundert, nicht im Römischen Reich. Wir leben in der Hochblüte des Individualismus. Und natürlich leben wir heute alle so, die Gesellschaft, dass letzten Endes jeder sich selbst gefällt. Es gibt niemand über dir, keinen Menschen, dem du in allem gefallen müsstest. Das ist so ein fremder Gedanke für uns. Unser höchstes Lebensprinzip heute ist eher, ich möchte, dass es mir gut geht. Oder ich möchte Leid auf alle Fälle vermeiden. Oder ich möchte Glück und Spaß haben in meinem Leben. Aber nicht, ich will jemand anderen gefallen. Aber damals war das anders, weil es einen Kaiser gab. Und auch in allen Königreichen war es anders, weil es einen König gab. Und es gibt ja auch diese Phrasen von früher für Gott und König. Dem König wollte man gefallen. Oder im Englischen for King and Country. Alles dem König unterzuordnen. Und so ist das für mich ein bisschen lebendig geworden. Jesus als König. Jesus als der Oberste, der Herrscher, dem ich in allem gefallen will. Der König, der uns liebt. Paulus betet, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet, damit ihr ein Leben führt, das dem Herrn würdig ist und ihm in allem wohl gefällt. Und ich glaube, so hat das Herz von Paulus geschlagen, egal ob er im Gefängnis war oder nicht. Er wollte so leben, dass es Jesus Freude macht. Nicht, dass er ihm Freude macht. Das war klar. Und Jesus hat auch Freude an uns, wenn wir zu ihm gehören. Aber dass Jesus Freude hat, wenn er sein Leben sieht, wenn er sieht, was er tut. Und dann beschreibt er im zweiten Teil, wie solch ein Leben aussieht. Mit vier Partizipien. Er sagt, ein solches Leben ist fruchtbringend, wachsend, gekräftigt und danksagend. Damit ihr ein Leben führt, das ihm in allem wohlgefällt, fruchtbringend in jedem guten Werk. Ein Leben, das Frucht bringt, ist ein Leben im Dienst für andere. Man kann sich nicht um sich selbst drehen, mehrheitlich, und Frucht bringen. Das widerspricht sich im Kern. Und Jesus hat ja auch gesagt, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, obwohl er der König ist, sondern um zu dienen. Ein Leben, das Frucht bringt, ist reich an guten Werken. Und ein Leben, das Frucht bringt, entspricht diesem Bild des Weinstocks, nahe an Jesus zu sein, in Jesus zu bleiben. Und dann bringen wir Frucht. Und diese Frucht sieht man. Frucht ist meist nicht versteckt, sondern man sieht sie. Frucht bringend in jedem guten Werk und wachsend in der Kenntnis Gottes. Ein Leben, das Gott gefällt, an dem Jesus Freude hat, ist ein Leben, in dem man ihn immer besser kennenlernt. Und ich glaube, da geht es um kleines Wachstum, jedes Monat, jedes Jahr, so wie Bäume wachsen. Es geht um Fortschritt. Er sagt hier, wachsend in der Kenntnis Gottes. Hast du Jesus im letzten Jahr irgendwie besser kennengelernt? Ist dir etwas Neues an ihm bedeutend geworden? Hast du eine Eigenschaft von ihm, seine Sanftmut oder seine Strenge oder seine Weisheit oder seine Freundlichkeit? Ist dir etwas davon klarer geworden? Ich glaube, darum geht es hier. Wachsend in der Kenntnis Gottes. Die dritte Eigenschaft, gekräftigt mit aller Kraft, gemäß seiner herrlichen Macht zu allem Ausharren und Langmut. Gekräftigt mit aller Kraft, gemäß seiner herrlichen Macht. In einer anderen Stelle in seinem Brief ist das die Auferstehungskraft im Philipperbrief, eine Macht, die Jesus von den Toten herausholt zu den Lebenden. Und wir werden gleich verstehen, wieso wir die brauchen. Denn wir sollen ausharren und Langmut leben. Gottes Kraft macht Unmögliches möglich. Und diese Wörter ausharren und Langmut haben ganz konkrete Bedeutungen. Ausharren bedeutet dranbleiben in unmöglichen Umständen. Wenn die Umstände herausfordernd, fürchterlich, schwer, kräfteraubend sind, dann sollen wir dranbleiben, dann sollen wir ausharren. Ausharren ist dranbleiben in unmöglichen Umständen. Und Langmut, jetzt müssen wir bereit sein zu lächeln, Langmut ist dranbleiben mit unmöglichen Menschen. Und unmöglich sind wir alle hin und wieder. Unmögliche Umstände, unmögliche Menschen. Und ich denke, da wissen wir doch alle, dass wir sehr, sehr schnell mit unmöglichen Umständen und unmöglichen Menschen nicht nur an unsere Grenzen gelangen, sondern über die Grenzen hinausgehen. Und dass unser Ausharren, unsere Langmut ein Ende erreicht, dass wir nicht mehr können. Und deswegen sagt Paulus hier, die Kraft kommt von Gott. Die Kraft für schwere Umstände und für schwere Menschen kommt von Gott. Und das Vorbild hier ist Jesus. Und zu ihm dürfen wir kommen Zu ihm darfst du gehen, wenn deine Umstände und wenn Menschen in deinem Leben unmöglich sind. Und er gibt dir Kraft, er gibt den Müden Kraft. Und dann als vierte Beschreibung eines solchen Lebens, dem Vater Dank sagend mit Freude. Jesus gefällt ein Leben, in dem man auf das Gute sieht und dankbar ist dafür. Es gibt ja im Leben immer Erfreuliches und Schwieriges. Und wer dankbar ist, der kann das Erfreuliche noch sehen und dafür Danke sagen. Und wird auch selbst ermutigt. Und wahrscheinlich hat sein Aufenthalt im Gefängnis etwas damit zu tun, dass Paulus Danksagung so betont. Es kommt im Kolosserbrief noch öfter vor. Im Kapitel 2, Vers 7 sagt er, seid überreich in Danksagung. Im Kapitel 3, Vers 17, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Und im Kapitel 4, Vers 2, haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung. Dem Vater Dank sagend mit Freude. Über viele Umstände im Leben, aber auch über das Ewige, wofür wir dankbar sein können. Und darüber spricht er im dritten Teil, der Inhalt dieser Freude. Und er sagt über Gott, der euch dazu qualifiziert hat, am Erbe der Heiligen im Licht teilzuhaben. Erbe, und vielleicht hast du schon eines bekommen oder du wartest auf eines, das kommt am Ende. Und im Normalfall ist es ein Gewinn, manchmal ein großer Gewinn. Und Paulus sagt hier, am Ende kommt der Gewinn, mit den Heiligen im Licht sein zu dürfen. Im Licht in Gottes Gegenwart. Und er hat hier einen hoffnungsvollen Blick in die Zukunft, dass uns nichts, dieses Sein mit Gott, wo alles Leid endet und die Freude gewaltig groß ist, dass uns nichts das nehmen kann, dass es uns garantiert ist durch Gottes Versprechen. Und er hat uns dazu qualifiziert. Das heißt, wir haben es uns nicht verdient, dieses Erbe, sondern wir bekommen es geschenkt aus Gnade. Er hat uns gerettet aus dem Machtbereich der Finsternis, aus der Tyrannei wortwörtlich, indem er uns transferiert hat in das Reich seines geliebten Sohnes. Ein Transfer hat stattgefunden von der Finsternis, wo es keine Kenntnis Gottes gibt und keine Frucht, hin in das Reich seines geliebten Sohnes, wo man Jesus kennenlernen kann, wo man Gott erkennt. Ein gewaltiger Kontrast. Und in ihm haben wir Erlösung. Erlösung ist ja zumindest in meinen Ohren ein rein religiöser Begriff. Aber das ist ja grundfalsch, weil Erlösung damals war nicht religiös, sondern wirtschaftlich. Eine Erlösung, das war ein Preis, der von einem Sklaven bezahlt wurde, um frei zu werden. Ein erlöster Sklave war kein Sklave mehr, sondern war frei. Und diese Erlösung hat Jesus bezahlt mit seinem Leben, das war der Preis, damit wir frei sein können. Die Vergebung der Sünden. Und diese Bilder vom Evangelium, diese Wahrheit, die hat er aus den Ohren von Jesus gehört. Ich möchte euch zum Schluss vorlesen, was Paulus in der Apostelgeschichte 26 sagt. Da steht er vor Agrippa und verteidigt sich und er berichtet im Kapitel 26, Vers 17 von seiner Begegnung mit Jesus vor Damaskus. Als Jesus zu ihm sagte, ich werde dich herausnehmen, transferieren aus dem Volk und dich zu den Nationen senden, ihre Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Fast eins zu eins. die Worte hier in den Versen 12 bis 14. Und das war der Motor für Paulus zu beten. Nicht, weil er eine Pflicht erfüllen wollte, sondern weil er Jesus kannte und weil er Jesus begegnet war und weil er wusste, dass Jesus ihn liebt und weil er beauftragt worden war von Jesus. Und deswegen lief sein Gebetsmotor heiß. Und er konnte sagen, wir hören nicht auf, für euch zu beten und zu bitten. Wenn ich einen Brief schreiben müsste an eine Gemeinde, dann könnte ich das nicht schreiben. Weil mein Gebetsmotor läuft nicht so heiß wie der vom Apostel Paulus. Ist schon ein guter Motor, den er hat. Ein Ferrari, ein Lamborghini, viel PS unter der Haube. Gott hat es hineingelegt. Diese Freude an Jesus, die Freude für die... Ihr wisst, was das bedeutet. Und mich hat es ermutigt diese Woche, dass Gott es ist, der den Motor wärmt, wenn er kalt ist. Und der ihn heißer machen kann, wenn er noch nicht auf optimaler Betriebstemperatur ist. Und ich habe diese Woche mehr gebetet für euch und für einige andere Geschwister und Gemeinden, weil Paulus ein Vorbild ist im Gebet und weil er zu uns sagt, betet. Nur noch eine Sache zum Schluss, vielleicht ist es dir aufgefallen, er spricht hier nicht zu Einzelnen. Natürlich ist unser Gebet oft persönlich und wir dürfen und sollen alleine beten. Aber er spricht hier immer im Plural. Wir dürfen gemeinsam beten für Geschwister, für Gemeinden. Und ich lade euch ein, das zu tun. Wenn wir uns sehen, wenn wir uns hören, lasst uns doch gemeinsam beten, dass wir Gottes Willen mehr und mehr kennen, damit wir so leben können, dass es ihm gefällt. Bitte betet noch mit mir. Vater im Himmel, wir danken dir für das Vorbild von Paulus, der im Gefängnis gebetet hat. Und wir danken dir für diese Aufforderung zum Gebet. Und wir bitten dich, dass du uns dieses Herz gibst, das der Apostel gehabt hat, diese Freude zu beten, mit anderen zu beten, weit und breit zu beten. Und dadurch teilzuhaben an dem, was du tust, vor Ort und in aller Welt. Und so bitten wir dich, dass du uns wachsen lässt als betende Gemeinde. Und dass wir füreinander beten werden. Dass wir deinen Willen erkennen, mehr und mehr mit Weisheit. Dass wir so leben, dass es dir gefällt. Dass wir fruchtbringend sind. Dass wir dich immer besser kennen. Dass wir gekräftigt werden von dir, wo wir schwach sind und dass wir dankbare Herzen haben. Und bitte lass das, was du für uns getan hast, in unseren Herzen glühen und Gewicht haben und groß sein für uns, damit unser Gebetsmotor heiß läuft. Wir bitten dich, dass du es tust. Amen.